So, ihr Lieben, ich freue mich heute, mit euch zusammen den Gottesdienst zu erleben und auch jetzt die Predigtstunde. Wir freuen uns, dass wir heute wieder Gäste haben in unserer Mitte. Wir freuen uns auf jeden, der kommt. Und möge Gott uns helfen, dass wir den Segen empfangen durch sein Wort, das, was er uns sagen möchte. Ich fange an mit einem Erlebnis, beziehungsweise das habe ich so oft erlebt, aber jetzt in der letzten Woche oder war vorige Woche in meinen Bibelstunden höre ich sehr oft den Satz, ich freue mich, dass du heute gekommen bist und dass wir heute eine Bibelstunde haben. Die Bibelstunde bedeutet mir viel. Und dann erzählt die Person, die ganze Woche lang kommt nicht in die Gemeinde. Ich habe versucht, ja ein paar Mal das gehört von verschiedenen Personen, dass es so, wenn ich komme oder wenn wir Bibelstunde haben, dann kann sie alles liegen lassen. Und jetzt erlebt sie so eine Ruhe. Und wenn ich weg bin, dann gibt es wieder Aufgaben und dort und hier und so. Es gibt so viel Stress. Jemand hat so viel Stress im Leben. Aber dann sagt sie, wenn wir Bibelstunde haben, dann ist es eine Zeit, ich weiß, ich muss alles liegen lassen, egal was passiert. Die Bibel bedeutet mir viel. Und einerseits freue ich mich, wenn ich das höre, dass die Bibel oder Bibelstunde jemandem viel bedeutet. Aber auf der anderen Seite muss auch so sein. Ihr kennt dieses Wort auch von Paulus, der sagt, der Glaube kommt aus dem Predigen. Wie geht's weiter?
Die Predigt aus dem Wort Gottes.
Die Predigt oder das Predigen aus dem Wort Gottes. Und wenn jemand das Wort Gottes betrachten möchte und wenn ihm das gefällt, es ist nicht gebunden an einen Menschen. Es gibt auch Menschen, die sehr begabt sind. Wenn er kommt und predigt, das ist so toll, ihm zuzuhören. Verschiedene Begabungen, aber das Wichtigste ist das Wort Gottes. Nur, was diese Personen betrifft, die ich erlebt habe, da ist eine Gefahr dabei. Wisst ihr, welche Gefahr dabei ist? Auch wenn jemand so viel Wert legt auf Bibelstunden, wo ist die Gefahr dabei?
Dass sie nicht selber macht.
Bitte?
Okay,
vielleicht ist das auch eine Gefahr. Ich habe an eine andere gedacht. Es gibt Leute, die jahrelang oder eine lange Zeit die Bibelstunde bekommen und nie zur Entscheidung kommen. Jede Bibelstunde soll den Menschen zur Entscheidung bringen für Jesus. Und wir arbeiten auch an dieser Entscheidung. Was machst du jetzt mit so vielen Bibelstunden? Ich kann euch sagen, ich habe in München, wo wir vor Nürnberg als Prediger gedient haben, meine Frau und ich. Ich habe eine Frau als Bibelschülerin 10 Jahre lang gehabt. 10 Jahre betrachten wir die Bibel und sie freut sich und sie will. Und solange der Mann noch lebte, zusammen und so, das war so schön. Aber jede Entscheidung, jeder Aufruf zur Entscheidung, ja. Und das ist Gefahr dabei. Du kannst das ganze Leben lang nur ein Bibelschüler sein, aber nie die Entscheidung für Jesus treffen. Und das hilft mal so. Die Frau hat mir auch erzählt, warum sie so begeistert ist. Weil sie so beruhigt. Und wenn die Bibel liest, dann merkt sie, dass das etwas Besonderes ist. Und sie kommt zur Ruhe und so weiter. Ist das das Ziel der Bibel? Mit allem meinen Geschichten und alles, was in der Bibel steht, sehr schön. Und ich möchte nicht sagen, dass man nicht machen soll. Aber bitte, wenn du jahrelang dich mit der Bibel beschäftigst, wann triffst du endlich deine Entscheidung, Jesus nachzufolgen? Denn nur Sympathisanten zu haben, die hat Jesus viel. Aber den echten Nachfolger, Das ist sehr wichtig. Ja, in der ersten Linie, diese ersten Begegnungen mit der Bibel und die Bibelstunde, das geht so leicht, sehr oft. Paulus sagt, Milch habe ich euch gegeben. Im übertragenen Sinne, was bedeutet diese Milch? Sicher haben sie kein Glas Milch bekommen. Was ist diese Milch?
Eine leichte Speise.
Leichte Speise. Das heißt etwas, Jesus liebt dich, er ist gestorben für uns und er ist so gnadevoll und liebevoll und so weiter. Also das ist sehr schön, darüber zu sprechen. Paulus sagt, das ist Milch. Aber was sagt Paulus später? Im Hebräer Kapitel 5, glaube ich. Es ist die Zeit gekommen, dass wir Milch lassen. Also Kinder, welche Eltern wollen, dass ihre Kinder das ganze Leben lang nur Milch trinken, nichts anderes? Ich kenne die Mütter, die sehr schnell dem Baby auch ein Löffelchen in die Hand geben und dann muss er selber essen. Und natürlich, da kommt eine Hälfte in den Mund und eine Hälfte woanders. Es ist nicht wichtig. Die Kinder lernen, feste Speise zu sich zu nehmen. Und Paulus sagt auch, Milch ist sehr gut. Aber kennt ihr...
Aber ihr müsst praktisch langsam sagen, dass ihr feste Speise nehmt.
Kennt ihr auch das, was von Paulus, was er sagt? Ihr, die ihr so lange das alles betrachtet und so, ihr sollt jetzt Lehrer sein. Und was seid ihr? Ihr braucht noch Milch. Das ist schade. Und keine Mutter wird sich freuen, wenn das Kind nur etwas Leichtes. Das muss man auch lernen. Also, nicht immer nur die Bibelstunden bedeuten mir viel, sondern die Frage, die ich gestellt habe, was bedeutet dir Jesus? Merkt ihr den Unterschied zwischen die Bibelstunden bringen mir viel, bedeuten mir viel und der Aussage, was bedeutet dir Jesus? Wenn Jesus uns etwas bedeutet, wenn das, was er sagt, für uns etwas Wichtiges ist, nicht nur einfach so, um Gewissen zu stillen. Es gibt auch solche, die, wenn sie etwas in der Bibel lesen, das ist dann gut und schön, der ganze Tag ist mir gerettet und so. So oft habe ich auch das gehört. Auch von den Leuten, die nicht in die Gemeinde kommen, die nicht gläubig sind, wenn man so sagt. Gläubig schon, aber nicht so treu, wie die Bibel sagt. Bedeutet mir viel. Was bedeutet dir Jesus? Das ist die Frage, die uns sehr wichtig erscheint. Was bedeutet dir Jesus? Was bedeutet dir seine Stimme? Was bedeutet dir seine Worte und seine Aufrufe? Kommt, folge mir nach. Und wenn die ersten Jünger Jesu diesen Aufruf bekommen haben, komm, lass alles liegen, folge mir nach. Das ist eine Überwindung. Es gibt etwas, was du liegen lassen sollst, wenn du Jesus nachfolgen möchtest. Von daher, das ist ein Unterschied zwischen die Bibelstunde bringt mir viel oder Jesus bedeutet mir viel. Ich stehe auf, ihr kennt auch diese Situation mit diesem Levi, Zöllner. Er arbeitet in seinen Häuschen, er kassiert irgendwelche Gebühr für die Römer und Jesus kommt und sagt, komm, folge mir nach. Was macht der Levi, Zöllner? Er steht auf, er lässt alles liegen. Er weiß, dass er diese Stelle verliert. Wahrscheinlich war das so auch eine Kiste mit Geld oder so, was er kassiert hat. Da waren auch Helfer, vielleicht auch ein römischer Soldat als Polizist oder so. Irgendwas, so stellen wir uns vor. auch wenn wir mit den Kindern darüber sprechen. Und dann sieht er, Jesus geht zu ihm und sagt, folge mir nach. Und das ist eine Überwindung und das ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen soll. Aufstehen, alles liegen lassen und Jesus folgen. Wisst ihr, was mit diesem Levi dann passiert ist? Dieser Levi, der Zöllner, ist der Matthäus, der eigentlich ein Jünger Jesu geworden ist. Er ist einer der 12. Stellt euch mal vor, dieser Levi, der aufgestanden ist und alles liegen lassen hat, ist einer der 12 Apostel. Und das ist ein Segen Gottes für jeden von uns. Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang heute etwas mit euch betrachten. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibel nehmen, weil wir werden nicht so viel lesen aus der Bibel, aber zumindest diesen einen Text, das auch ihr vor euch habt. Ein sehr bekannter Text, den wir so oft gehört haben. Ich habe mich in der letzten Zeit beschäftigt mit diesem Text, nicht nur zu lesen oder bekannt oder auswendig zu kennen, sondern was wird uns dieser Text sagen? 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ich benutze gerne Luther-Übersetzung. Es gibt auch andere Übersetzungen. In der Luther-Bibel steht Folgendes. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Diesen Text habe ich bis jetzt vielleicht 999 Mal gehört. Das benutzen viele Redner. Das haben wir auch in der Sabbatschullektion. Wir haben so viel über diesen Text. Wir kennen das. Ich möchte gerne trotzdem, dass wir heute diese Details aus diesem Text rausnehmen und auf uns wirken lassen. Und auch verstehen, was erwartet Gott von uns. Das ist nicht nur die Bibelstunden machen wir Spaß. Oder, sondern Jesus bedeutet mir viel. So, jetzt fangen wir unsere Reise an. Im ersten Teil, ich habe das so mir vorgestellt, wir sprechen über verschiedene Stufen, die eigentlich zum Schluss kommen. Und der Schluss oder die erste Stufe ist wunderbares Licht Gottes. So endet auch der Text. Wunderbares Licht Gottes. Aber du kannst nicht einfach so wunderbares Licht Gottes bekommen, sondern zumindest bezogen auf diesen Text haben wir einige Stufen bis oben hin. Erstens, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Die erste Stufe, auserwählt zu sein. Welche Empfindung, welches Gefühl hast du, wenn du daran denkst, dass Gott dich auserwählt hat? Wurdest du mal für etwas auserwählt, überhaupt im Leben? Ich habe da gedacht, wo wir uns gefreut haben, wo wir die erste Wohnung bekommen haben. Und eine Wohnung ist jetzt inseriert und es gibt so viele Bewerber. Und jeder bewirbt sich, ihr kennt das. Das ist bekannte Geschichte, vor allem in der heutigen Zeit. Und dann nachher, oder eine Arbeitsstelle. eine Arbeitsstelle, jemand wird gesucht oder eine Stelle sucht Arbeiter und da kommen die Bewerber. Und irgendwie höre ich manchmal 50, 60 Bewerber kommen. Und dann bekommst du die Nachricht, du bist ausgewählt und du kannst die Arbeit bekommen oder die Wohnung oder was auch immer. Welches Gefühl hat der Mensch dann? Ich erinnere mich, ja, wenn ich an diese Wahl denke, erinnere mich, wo ich noch Schüler war, 5., 6. Klasse, und ich war nie ein guter Fußballspieler. Und das fehlt mir überhaupt nicht. Es gibt Leute, die das so gerne machen. Ich war nicht, auch in der Schule war ich nicht. Ich habe gesehen, wie die Jungs rennen und so. Ich habe sie bewundert, wie sie das gut machen und so. Und das war ein Turnier. Ich erinnere mich sehr gut daran. Und es gibt auch Kapitäne, die ihre Mannschaften auch wählen. Das ist bekannt. Und zwei Kapitäne stehen da und einmal wählt einer, einmal wählt der andere. Und der gewählt wurde, er kommt zu ihm. Und derjenige, der bei uns Mannschaftskapitän war, wir haben sehr gut verstanden. Wir gingen zusammen nach der Schule, nach Hause und so weiter. Und dann sagt er als zweiten Name, ich höre meinen Namen. Habe ich angefangen zu lachen. Ich bin Antitalent für Fußball. Aber er hat mich gewählt. Und wisst ihr, wie ich mich da gefühlt habe? Vor allen Leuten, es war ein Turnier, Klassen gegen Klassen. Und die 5, 6, 7, ich weiß nicht, so wurden als Mannschaft gebildet. Und die anderen waren Zuschauer, Publikum, auch von 2 Klassen. Und dann höre ich meinen Namen. In diesem Moment sage ich, nein, ich nicht. Andere Stimme sagt, doch. Ich möchte mich nicht blamieren vor allem. Ich gehe raus. Ich weiß, dass ich nicht Tore schießen kann. Aber so gut zu stören, andere zu stören, ihnen den Ball wegzutreiben, das kann ich, doch, mache ich. Und keiner hat bemerkt, dass ich so bin, obwohl einige wussten. Ich sag's euch, wie ich mich bemüht habe, wie ich gerannt bin, die ganze Zeit. Ich war stolz, dass jemand mich gewählt hat. Mich, was bin ich denn? Ich, wegen mir werden sie verlieren. Aber dann habe ich gesagt, jetzt erst. Ich möchte nicht den enttäuschen, der auf mich schaut und zählt. Und Leute schauen auf mich. Ich habe gar kein Tor geschossen. War nicht mein Wunsch. Aber ich sag's euch, ich habe viele gestört. Viele von den gegnerischen Mannschaft. Und ich erinnere mich, dass unsere Mannschaft gewonnen hat, weil ich die Leute gestört habe. Manchmal denken wir, wenn Jesus uns erwählt für eine Aufgabe, nein, wer bin ich? Ich kann das nicht. Aber du hast jetzt freie Wahl, ja oder nein zu sagen. Sag nicht nein, sag ja. Und auch wenn du nicht so toller bist, komm, du bist auserwählt. Wir sind auserwählt. Was heißt das für uns? Mannschaftskapitän Jesus Christus hat dich gewählt. Was machst du jetzt? Für mich war auch dieser erste Teil in dem Ganzen, du bist auserwählt und du lebst wie ein Auserwählter Gottes in dieser Welt. Dann sagt er im Text, auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Priesterschaft. Was ist ein Priester? Und ihr wisst, wir haben diese Predigten oft gehört von denen, die sagen, wir sind nicht nur die Priester, sind bezahlte Priester, Prediger, wer auch immer, sondern die ganze Gemeinde ist Priesterschaft. Du bist ein Priester. Was ist ein Priester? Was ist die Aufgabe eines Priesters?
Ein Mittler.
Ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und wenn wir verstehen wollen, was ein Priester ist, was ein Mittler ist, können wir an Mose denken. Ihr erinnert euch an die Situation, wo Mose auf dem Berg Sinai war und hat 40 Tage dort geblieben. Und dann, was macht das Volk da unten im Tal? Goldenes Kalb. Und sie sagen, oh, der ist tot, der kommt gar nicht zurück. Komm, wir machen goldenes Kalb, Götzen. Und das Volk betet die Götzen an. Und dann kommt Mose zurück und Gott ist zornig. Lass uns mal diesen Text lesen. Wir gehen mal auch ein paar Mal auch in die Bibel. In 2. Buch Mose, Kapitel 32. Wir lernen jetzt, was ein Priester ist. Und was erwartet Gott von einem Priester? Wenn Gott sagt, dass du Priester bist, königliche Priesterschaft, und sogar nicht die normale Priesterschaft, sondern königliche Priesterschaft, was ist das für uns? 2. Buch Mose, Kapitel 32. Die Geschichte kennen wir, was da alles war. Mir war wichtig, das zu lesen, wo Mose mit Gott gesprochen hat, nachdem Gott zornig war. Vers 31 und 32. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Was bedeutet es, dass du als Priester, wie es jemand gesagt hat, in den Riss stehst, wo du zwischen Gott und seinem Zorn und deiner Familie stehst? Vielleicht deine Kinder, deine Gemeinde, deine Verwandten. Warum sind wir Priester? Wir sind Priester, Vermittler, wie du gesagt hast. Wir stehen zwischen Gott und den Menschen, die uns anvertraut sind. Ähnlich sagt Paulus in Römer Kapitel 9. Er sagt, ich wäre bereit, dass ich abgestoßen werde wegen meinen Brüdern. Wenn jemand dazu zum Glauben kommt und so, ich überlasse ihm meinen Platz sozusagen. Und ich gehe raus, ähnlich wie Mose. Ein Priester. Ein Priester steht zwischen Gott und der Gemeinde. Und tritt vor Gott für andere Menschen ein. Jetzt mal eine Frage. Für jeden Einzelnen von uns. Du bist ein Priester. Trittst du vor Gott ein? Für deine Familie, für deine Gemeinde, für die Leute, die dich nerven in der Gemeinde. Aber die sollen auch gerettet werden. Vielleicht ist es jetzt eine Phase gekommen, wo der Mensch macht etwas, was nicht in Ordnung ist. Aber die Phase wird sich auch verändern, wenn wir vor Gott treten, für unsere Lieben. Wenn wir wie Mose sagt, ja, bitte rette meinen Sohn, meine Tochter, meine Familie, meine Mutter, mein Vater, meine Gemeinde. Wenn du sie nicht retten möchtest, dann bin ich bereit, auch mit ihnen. Dann tilge mich auch raus aus deinem Buch. Und Gott sagt, nee, ich werde tilgen nur den, der gesündigt hat. Von dir werde ich ein neues Volk machen. Und dieses Volk wird gut sein. Mose war nicht einverstanden. Und Mose rettet das Volk Israel. Ein Priester. Wenn wir weiterkommen, zurückkommen in 1. Petrus hätte ich sagen sollen, stellt mal einen Finger oder irgendwas da, wir kommen noch zurück. Auserwähltes Geschlecht, Priesterschaft, dann kommt eine Aussage, das heilige Volk. Und jetzt habe ich mich auch gefragt, was bedeutet heilig? Was bedeutet heilig? Herausgenommen, abgesondert. Wofür? Rausgenommen, abgesondert, mit einem besonderen Ziel. Wir lesen in der Bibel heilige Geräte oder heilige Gefäße. Als, das ist die Geschichte auch bekannt mit Balthasar in Babylon, in dieser Nacht, wo Babylon untergegangen ist. Belshazzar, was habe ich gesagt? Gut, in welcher Bibel sagt auch Balthasar? Balthasar oder Belshazzar, das ist der König, der die Geräte, heilige Geräte aus dem Tempel genommen hat und so sein Alkohol und seine Getränke mit seinen Leuten getrunken hat, nur um den wahren Gott zu schmähen. Heilige Geräte, das war kein heiliges Material, das war normales Material, aber abgesondert für den Dienst, für den Herrn. Das ist nicht Alltägliches, was wir alltäglich benutzen, sondern das ist etwas, was abgesondert ist, nur für Gott. Das darfst du nicht jeden Tag trinken und dann auch für Gott. Wenn etwas abgesondert ist, das gehört nur Gott. Wir haben dieses Heilig dem Herrn. Der hohe Priester hat auf seinen Stirn getragen diese Inschrift, Heilig dem Herrn. Nicht, dass er nur heilig dem Herrn ist, sondern er heiligt auch das Volk. Ein Volk, wenn heilige Geräte abgesondert sind für heilige Dienste, was ist mit heiligen Menschen? Im Text hier stehen nicht heilige Geräte, sondern da steht, ihr seid das heilige Volk. Was bedeutet das für dich? An dieser Stelle steht nicht heilig für ein sehr gutes Leben und so weiter. Wir passen auf jeden Schritt und Tritt. Und da sind wir heilig. Nein, heilig heißt für einen besonderen Dienst, geweiht. Wenn du ein heiliges Volk bist, dann bist du etwas Besonderes. Gott hat dich auserwählt aus dieser Welt und du bist Eigentum Gottes. Das ist gerade das, was das Nächste bringt. Das heilige Volk im Text, Volk des Eigentums. Was bedeutet das? Mein Eigentum gehört mir. Und ich bin Herr in meinem Eigentum. Darf genießen, darf pflegen, kann auch lassen, kann machen, was ich will. Das ist mein Eigentum. Und keiner darf sich reinmischen in meinem Eigentum. Wenn man übertragen im Sinne, wenn du Eigentum Gottes bist, wie sagt Paulus, 1. Korinther, Kapitel 6, wo er sagt, ihr seid teuer erkauft, ihr gehört nicht euch selbst. Sondern ihr gehört dem, der euch gekauft hat. Ich merke, wenn es kommt, wir sind Gottes Eigentum. Alles an dir gehört Gott, ist sein Eigentum. Es gibt ein Büchlein, was ich habe, und da stehen die Körperteile. War mir interessant zu kaufen. Geistliches Buch. Und jedes Körperteil ist da beschrieben. Alles gehört Gott. Dein Mund gehört Gott. Dein Mund gehört Gott. Gottes Eigentum. Wie es auch im Büchlein steht. Deine Augen gehören Gott. Deine Ohren gehören Gott. Also du bist Eigentum Gottes. Und sehr schön beschrieben, jedes Körperteil. Mit dem Mund war mir interessant zu lesen. Den Mund nutzt man zum Essen, zum Sprechen. Und das kann auch zu viel sein. Es gibt auch Leute, die zu viel reden. Vor allem, wenn Leute über ihre, was sie erreicht haben, oder ihre Familie, meine Kinder, mein Sohn, meine und so. Ich habe Leute erlebt, und irgendwann mal ist es zu viel, was er spricht. Wird mir zu viel. Und ich würde jetzt stoppen, aber höflichkeitshalber muss ich ihn bis zu Ende hören. Und dann sagt auch das Buch, wenn du etwas erzählst jemandem, fragst du dich, ob ihn das interessiert? Mund. Der Mund ist Eigentum Gottes. Alles, was du aussprichst, Gott zu Ehre. Deine Augen, Eigentum Gottes. Was siehst du dir an? Was machst du mit deinen Augen? Zu Ehre Gottes. Deine Ohren. Was hörst du? Die Ohren gehören Gott. Und so weiter geht die ganze, hat er alles geschrieben, deine Hände, Füße, ganzer Körper, Eigentum Gottes. So sagt der Text, wir sind auserwähltes Volk, Priester und auch heiliges Volk, Eigentum Gottes. Und zum Schluss, dass ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Aufgabe, die jeder bekommen hat, zu verkündigen im Namen Gottes. Was sollen wir verkündigen? Die Wohltaten Gottes. Es gibt auch Leute, die sehr gerne verkündigen. Es gibt so viele wichtige Themen in der Bibel. Ich kenne auch welche, die, wenn sie verkündigen, das ist nur mal so Endgericht und Endzeit und ihr kennt auch solche. Und die besten Predigten, die er hat, Wohltaten Gottes, verkündigt er gar nicht. Sondern nur, was die Menschen hören wollen. Und es gibt auch Menschen, die sich sehr dafür interessieren. Und so. Aber die Bibel sagt hier, dass er verkündigt die Wohltaten Gottes. Die Wohltaten Jesu. Welche Wohltaten hat Jesus getan? Was sollen wir verkündigen? Auf der einen Seite sollen wir unsere Erfahrungen verkündigen, was wir mit Gott erlebt haben. Auf der anderen Seite, was hat Jesus, wie war Jesus, was verkünden wir? Seine Freundlichkeit. Merkt ihr die paar Begriffe? Seine Freundlichkeit. Seine Demut, seine Geduld, seine Menschenliebe, das verkündigen wir mit unserem Leben. Wir erzählen nicht die Geschichten aus der Bibel, sondern durch dein Leben verkündigst du die Demut Jesu. Mit deinem Leben verkündigst du die Freundlichkeit Jesu. Menschenliebe Jesu. Die Menschen, die dich sehen, sie sehen gerade das, was Jesus war. Das ist Verkündigung. Verkündigt die Wohltaten Gottes. Das, was er gut und wohl getan hat für die Menschheit. Wir sind aufgerufen, das zu tun. Ihr Lieben, zum Schluss vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Wo ist der Unterschied zwischen die Bibelstunden bedeuten mir viel und Jesus bedeutet mir viel? Ich sehe einen Unterschied. Denn mit der Bibel kannst du dich 10 Jahre beschäftigen und noch nicht deine Entscheidung treffen. Aber wenn Jesus mir was bedeutet, dann ist es anders. Und auch in diesem Text, du bist auserwählt von Jesus. Du bist nicht irgendeiner, sondern der Mannschaftskapitän Jesus Christus hat dich gewählt für einen besonderen Dienst. Du bist ein Priester. Du bist Eigentum Gottes. Alles, was du hast, ist Eigentum Gottes. Wenn wir so leben, dann ist Gott verherrlicht durch unser Leben. Auch für die Zehnten sagt auch die Bibel, das gehört dem Herrn. Heilig dem Herrn, abgesondert. Und es gibt viele Menschen, die da auch ihre Probleme haben. Aber das ist abgesondert. Heilig dem Herrn. Und unser Leben und alles, was wir haben. Und so können wir erfüllen, was auch die Aufgabe hier steht, dass ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und durch diese Predigt, in dieser Predigt, jetzt Stufe für Stufe, sind wir oben gekommen zu wunderbarem Licht. Möge Gott uns segnen, dass wir dieses Ziel erreichen und nicht die Stufen vernachlässigen. Keiner kann von null auf gleich in die Herrlichkeit Gottes kommen. Das geht nicht so. Sondern Gott hat einen Weg für jeden Menschen, in die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Dass wir das erreichen und dass wir mit Jesus alle diese Verheißungen Gottes, die er in seinem Wort gesagt hat, genießen können, wenn die Zeit dafür kommt. Gott möge auch unsere Familien segnen, unsere Jugendlichen, unsere Kinder. Es ist schön, wenn die Kinder auch den Weg gehen und Jugendlichen. Wir müssen aufpassen, wir müssen auch ihnen helfen, dass wir alle auf dem Weg bleiben, bis wir in die Herrlichkeit kommen, in diesem helles Licht, was auch hier dieser Text gesagt hat. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber himmlischer Vater, danke dir für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns geschenkt hast. Danke für die Zeit, die wir in dieser Versammlung verbringen durften, mit deinem Wort, mit deinem Heiligen Geist, der unsere Herzen angesprochen hat. Danke für dein Wort. Bitte hilf du uns, dass wir Lichter sein können, dass wir für dich alles tun können. Wir gehören dir an. Du bist unser Gott. Du hast uns erwählt aus dieser Welt und wir wollen deinen Weg gehen. Und dass du uns bringst dort, wo du uns haben möchtest. Und das ist die höchste Stufe. Das ist deine Herrlichkeit. Das ist dein Licht. Bitte segne du uns. Ohne dich ist es nicht möglich. Aber mit dir schaffen wir alles. Segne jeden Einzelnen von uns. Unsere Jugendlichen, unsere Kinder, unsere Familien. Und hilf jedem, dass er verstehen kann, was es bedeutet und was du von uns alle erwartest. Danke dir nochmal für alles und danke dir, dass du mit uns gehst, dass wir mit dir immer rechnen dürfen, auch in unserem Alltag, in unserem Leben. Alles mit dir. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen.